Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Ute Welti.
Und zu Gast ist Ellen Posener, Autobiograf, Kolumnist, seit vielen Jahren unter anderem verbunden mit der Welt, also mit der Zeitung. Herzlich willkommen am Samstagmittag in Deutschlandfunk Kultur.
Danke, dass ich hier sein kann.
Wir sortieren die Themen des Tages und dazu gehört ohne Zweifel Fußball. 5:1 hat Deutschland gewonnen gegen Schottland im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft. Sie haben geguckt, wahrscheinlich mit großer Freude, obwohl Ihr Großvater Schotte gewesen ist.
Ja, mein Großvater James Middleton war Schotte, aber meine Mutter, seine Tochter, war Rassistin. Also sie fand Iren fürchterlich, Waliser fürchterlich und auch Schotten fürchterlich und ich meine, ich weiß, dass das Quatsch ist, aber man ist ja fürchterlich frühkindlich geprägt und also darum hatte ich keinen Loyalitätskonflikt. Die Deutschen haben 7 Tore geschossen, einen gegen sich, einen wurde nicht anerkannt, die Schotten keine und damit kann ich sehr gut leben.
Sie und ich hatten Spaß, aber in Zusammenhang mit einer privaten EM-Party hat es wohl eine Eskalation gegeben, war auch gerade in unseren Nachrichten. Wir wissen noch ganz wenig, aber welche Fragen gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so eine Meldung hören?
Das Schlimme ist, und man muss es aussprechen, man hört, da ist jemand mit einem Messer unterwegs und sticht Leute ab. Sofort ist der Gedanke an Migrationshintergrund, Asylbewerber, solche Sachen und die Hoffnung, dass es nicht so ist, weil das natürlich die entsprechenden Emotionen überall hochkocht. Man sollte eigentlich sagen, meine Gedanken sind bei den Opfern, sind sie auch, aber meine Angst ist auch schlicht und einfach auch bei der Situation in diesem Land.
Dann schauen wir nochmal weiter auf dieses Turnier in Deutschland zusammen mit dem Journalisten und Autoren Ellen Posener. 5:1 für Deutschland gegen Schottland. Auch Ellen Posener hat das Spiel verfolgt. Journalist, Autor mit schottischem Großvater und mit jüdischem Vater. Jetzt dieses eine Tor für Schottland, ja ein Eigentor gewesen von Antonio Rüdiger. Der bekommt jetzt schon ganz viel Häme ab im Netz. Hat schon vorher da auch im Fokus gestanden durch seine Fotos mit dem Tawhid-Finger. Der ausgestreckte Zeigefinger der rechten Hand steht im Islam für den Glauben an den einen Gott. Und immer schwingt so diese Unterstellung mit, Rüdiger ist gar kein richtiger Deutscher. Herr Posener, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Okay, der hätte dieses Video nicht machen brauchen, dieses Foto nicht machen. Was soll das? Glauben ist Privatsache, sollte man für sich behalten. Aber natürlich heißt das noch lange nicht, dass er nicht zu Deutschland gehört, nicht in die Nationalmannschaft gehört. Der ist ja der Rückgrat der Verteidigung, hat er auch gestern gezeigt. Und dieser
einem Eigentor?
Ja, der wollte den Ball zurückgeben an Neuer, so habe ich das interpretiert. Und es war zu, Neuer hat nicht damit gerechnet oder es kam, er hat ja einen ziemlichen Schlag drauf, also vom Kopf her so eine ziemliche Wucht drauf und da ging es rein. Aber meine Güte, passiert jedem Spieler, jetzt hoffe ich, dass Rüdiger aufgebaut wird, damit er beim nächsten Spiel gegen Ungarn dabei ist. Denn wie gesagt, der ist jemand, auf den man sich verlassen kann, hinten in der Verteidigung, manchmal auch geht er nach vorne und dann zittern schon die Gegner, weil der hat ja so einen Wucht drauf. Also ich mag den.
Noch ein anderer Post ist mir aufgefallen und zwar vom Ministerpräsidenten von Thüringen, Bode Ramelow von der Linken hat geschrieben, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber das war wirklich ein spannendes und schönes Spiel. Daraufhin zitiert die CDU Thüringen diesen Post mit den Worten, keine Ahnung, kennen wir von Ihnen. Jetzt ist Wahlkampf in Thüringen, aber um im Bild zu bleiben, kann man denn nicht einfach mal so einen Ball ins Leere laufen lassen?
Absolut. Also das ist doof. Ich meine, es war ja vor ein paar Monaten, als die deutsche Nationalmannschaft noch nicht so gut drauf war, dass Herr Merz, Chef der CDU, gesagt hat, das sei symbolisch sozusagen für das ganze Land. Das ist doch Unsinn. Fußball und Politik sind zwei getrennte Sachen. Lasst doch die Jungs spielen. Politiker, haltet euch doch raus. Schlicht und einfach, haltet euch raus, haltet doch mal die Klappe. Schadet ja nicht. Wir wollen Fußball gucken.
Wie möchten Sie denn die Stimmung jetzt nach dem gewonnenen Spiel im Land beurteilen?
Ja, ich war überrascht. Man hatte irgendwie im Vorfeld ja keine Fahnen an den Autos und so gesehen. Und außer an meinem Dönerstand war keine deutsche Fahne auch sonst ausgehängt. Und ich dachte, ist da irgendwas? Aber jetzt, was man gesehen hat auf der Fanmeile und es war mieses Wetter und trotzdem so eine tolle Stimmung. Ich habe das Gefühl, besonders natürlich durch den schönen Erfolg gegen Schottland, dass das jetzt eine gute Stimmung ist. Und ich hoffe deshalb nicht wegen Politik, dass wir Ungarn genauso in die Schranken weisen wie Schottland und dann weiter sind und dann sehen wir weiter. Und ich hoffe auf ein Endspiel Deutschland-England.
Der Großvater Schotte, der Vater Jude, Sie selbst aufgewachsen in Großbritannien, Malaysia und Deutschland. Bei welcher Mannschaftskombination kommen Sie ins Grübeln, wem Sie denn dann die Daumen drücken wollen?
Ja, wie gesagt, nur bei Deutschland-England. Da kann ich mir nicht helfen, muss ich mich bei den Hörerinnen und Hörern entschuldigen, da bin ich für England. Ansonsten bin ich für Deutschland. Frankreich, Italien ist auch so ein Problem, weil ich beide Mannschaften liebe, aber dem bin ich wahrscheinlich ein bisschen mehr bei den Bleu.
Welche Musik begleitet Sie durch diese Europameisterschaft?
Naja, meine eigene Musik. Ich mache ja Rock'n'Roll mit einer Band. Heute Nachmittag sind wir in Nauen bei einer privaten Feier. Rolling Stones und so weiter. Rolling Stones, Beatles, die Musik. War halt die Musik, die spielte 66 aus England. Er war drin, Jungs. Entschuldigung.
Haben Sie auch andere Interpreten vielleicht neu entdeckt?
Ja, naja, neu ist übertrieben. Aber wir spielen auch Stücke von Amy Winehouse zum Beispiel, die ich mit jedem Jahr mehr schätzen lerne. Und für eine Rockband Amy Winehouse zu spielen, ist nicht leicht. Sie singt ja auch verdammt gut. Aber wir machen das.
Dass es für die deutsche Fußballnationalmannschaft am Mittwoch gegen Ungarn geht, das ist jetzt keine Überraschung. Aber Allen Posener hat Ihnen und mir einen Überraschungsgast mitgebracht. Zusammen mit dem Journalisten und Autoren Allen Posener sortieren wir die Themen des Tages, die Themen des Samstags und mehr noch. Allen Posener hat einen Überraschungsgast mitgebracht, nicht persönlich, aber telefonisch. Auch Ihnen herzlich willkommen in Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Mit wem spreche ich denn?
Mit Eva Quistorp, Mitgründerin der Grünen und ehemalige Europaabgeordnete und auch Liebhaberin der Musik.
Was hören Sie denn am liebsten?
Also in meinen Jugendjahren Bach und Mozart und dann kamen die Rock und Beatles und natürlich Bob Dylan und John Baez und dann kam Jazz und Blues und dann kam die Weltmusik und diese Mischung brauche ich bis heute.
Allen Posener, wie hängen Sie beide zusammen? Warum haben Sie sich für diesen Überraschungsgast entschieden?
Ich bewundere Eva, weil sie sozusagen den Gründungsimpuls der Grünen, den guten Gründungsimpuls, gab auch schlechte dabei, irgendwie konserviert und sie ist so engagiert immer für Menschenrechte, für Frauen in der ganzen Welt und so weiter und ohne ideologische Scheuklappen. Ja, und ich habe sie immer bewundert und wir haben uns, weiß nicht, wann wir uns näher gekommen sind, so politisch und so, vor ein paar Jahren. Jedenfalls so seitdem, wenn wir uns sehen, freuen wir uns.
Frau Küster, was ist denn für Sie das Thema des Tages oder das Thema dieser Woche?
Natürlich die Europawahl.
Ja.
Und die ja mit vielen anderen Themen, die ja auch mit dem Krieg gegen die Ukraine und auch mit dem Krieg in Gaza oder Hungersnöten und Krieg in anderen Regionen zusammenhängt, weil Europa ja doch eine gewisse internationale Verhandlungsmacht auch ist und auch außenpolitische Kompetenz hat. Aber die Europawahl bewegt mich persönlich einmal, weil ich jetzt älter werde und mir angucke, was nachkommt, also welche jungen politischen, engagierten Leute nachkommen und was sie tun und was sie fordern. Und mein Herz hängt sehr an Europa. Das hat im gewissen Sinne mit Bach und Mozart angefangen. Das waren ja für mich auch schon Europäer. Und ich habe natürlich viel durch Italien und Frankreich und Spanien gelernt. Und dann habe ich mich seit Prag 68, seit dem Einmarsch der Sowjetunion, eigentlich nie meinen Blick ganz von Osteuropa abgewandt, was man ja eigentlich in West-Berlin fand ich, hatten wir eigentlich ja die Chance, über die Mauer zu gucken, haben aber nicht alle gemacht. Und ich bin ja 1979 mit Petra Kelly und Josef Beuys zur ersten Europawahl angetreten und habe da irre viel dazugelernt, bin also auch realistischer geworden, nicht so parteien- und parlamentskritisch mehr, wie ich es als 68erin und junge Feministin war. Und ich denke, dass wir viel mehr Medienberichterstattung zu Europa gebraucht hätten, auch zu dem, was im Europaparlament läuft. Da habe ich ja oft ertragen müssen, noch nach 1989, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Oder dass mich Freunde auf der Straße ansprechen und sagten, ich dachte, du bist in Brüssel. Also viel von dem Alltag des Europaparlaments, dass man die Städte wechselt, dass man verschiedene Orte miteinander verbindet, dass dort sehr viele verschiedene Parteien sind, dass auch sehr viel Praktisches für die Verbraucherinnen oder zum Beispiel auch für die Frauenrechte erreicht worden ist in den letzten 20, 30, 40 Jahren, das wissen leider viele nicht.
Herr Posener, deckt sich das mit Ihrer Einschätzung?
Ja, ich finde auch, dass Europa die beste Nachricht ist, die es gibt, und zwar tagtäglich, und kommt viel zu wenig vor, weil das heißt auch immer, wenn ich was schreiben will über Europa oder so, ach, Europa geht nicht, Europa klickt nicht und so weiter. Und es ist auch so, nur Anti-Europa klickt komischerweise immer gut. Und ich hatte vollkommen recht. Es ist so viel erreicht worden und es wird jetzt so aufs Spiel gesetzt durch die Anti-Europa-Parteien wie AfD und BSW. Ganz wichtig, dass das in unserem Bewusstsein ist.
Frau Quistau, haben Sie dafür eine Erklärung, dass immer nur Anti-Europa klickt und nicht Europa und dass die positive Botschaft sozusagen nicht gehört wird oder nicht vermittelt wird?
Also mit Klick sind wir ja dann schon voll im digitalen Zeitalter und das bringt natürlich vor allem seit den letzten 5 Jahren, also nicht nur seit dem Erstarken der AfD und der Karriere von Frau Wagenknecht auch mit Hilfe der Talkshows, sie hat es ja nicht alleine geschafft, sondern ich würde mal sagen, sogar dass Lanz und Maischberger ihr sehr geholfen haben und natürlich dann auch ihre Videos, sie ist ja öfter in ihren eigenen Videos gewesen, als dass sie im Bundestag gearbeitet hätte. Also diese Klicks, die Ellen anspricht, sind eine neue, sehr ambivalente technologische Erneuerung für die Demokratie. Und ich habe von Anfang an nicht geglaubt, ich bin ja als Gründerin der Grünen, komme ich ja und auch als 68erin, nicht aus einer technikfeindlichen Generation, aber aus einer technikkritischen, also die eigentlich immer auch die Kultur, die soziale und die demokratische Frage bei der Entwicklung und dem Durchbruch neuer Technologien stellt. Und da haben wir auch im Europaparlament, ich habe ja auch im Umweltausschuss gesessen und viel gearbeitet und im Bundestag haben wir viele Regelungen erreicht. Das nennt man Technikfolgenabschätzung. Aber ich denke, was man zum Beispiel zu Pestiziden, zu Mikroplastik, zu Strahlenmüll, zu giftigen Lebensmitteln, wissen das ja alle, oder zu Holzschutzmitteln, dass sie da nicht Gifte einatmen in der eigenen Wohnung. Zu allem weiß man, braucht man Regelungen, aber merkwürdigerweise hat man zu der neuen digitalen Technologie viel zu spät und viel zu langsam Regelungen diskutiert, auch in den Medien. Also die Frau Vestager bewundere ich, die mag ich sehr gern, auch als Politikerinnen-Typus. Die hat sich ja mit Google immerhin angelegt und auch versucht, auch ein bisschen mit Amazon. Aber ich bin ja wie Ellen auch ehemalige Lehrerin und das ist manchmal auch mein Blickwinkel, dieser Erfahrungshorizont. Mir tun die Lehrer leid, die ständig in Konkurrenz mit dem Handy stehen müssen.
Eva Quistorp, eine Grüne der ersten Stunde. Herzlichen Dank an Sie und herzlichen Dank an Ellen Posener für diesen Überraschungsgast in Deutschlandfunk Kultur. Heute zu Gast der Autor und Journalist Ellen Posener, mit dem wir uns jetzt auf das außenpolitische Thema des Tages und der Woche konzentrieren.
Slava Ukraini!
Der ukrainische Präsident im Deutschen Bundestag, Volodymyr Zelensky, ist natürlich auch auf der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz gewesen. Er war Gast auf dem G7-Gipfel und heute und morgen findet in der Schweiz in Bürgenstock eine Friedenskonferenz für die Ukraine statt. Herr Posener, was können solche Veranstaltungen bringen?
Weniger vielleicht, als man erhofft, aber mehr, als man denkt. Also weniger, als man erhofft, weil Putin überhaupt nicht zum Frieden bereit ist. Er wartet die US-Präsidentschaftswahlen ab und hofft auf Trump, hofft, dass Trump sich dissoziiert von Europa und dass wir dann gezwungen sind, Frieden zu seinen Bedingungen zu machen oder die Ukraine gezwungen ist. Also in dem Punkt keine Friedenskonferenz, aber mehr, weil ich glaube, dadurch, dass 90 Staaten teilnehmen, darunter auch Indien zum Beispiel, wollen wir China zeigen, wie viele Leute doch hinter der Ukraine stehen, um China zu bewegen, Druck auf Moskau auszuüben. Denn die einzige Macht neben der Ukraine selber, die Putin zwingen kann, da einzulenken, ist China. Ohne China überlebt er keinen Monat. Und deshalb muss China sehen, dass der Westen und die Ukraine nicht isoliert sind. Und dazu dient diese Konferenz. Und insofern ist eine Solidaritätskonferenz keine Friedenskonferenz. Aber diese Solidarität wiederum bringt den Frieden.
Sie sagen, Putin wartet auf Trump. Das heißt, vor November bewegt sich nichts.
Na, ich hoffe, dass sich was bewegt, in dem Sinne, dass die Ukrainer weitere Gewinne erzielen, zum Beispiel auf der Krim, den Russen weitere Verluste hinzufügen. Aber von Putin aus, seine Hoffnung ist, Trump gewinnt und nach Berechnung des Economist hat er dazu eine Chance von 3-2 gegenüber Biden. Trump sagt, ist nicht unser Krieg, macht es alleine, Europäer. Damit sind wir eindeutig materiell vielleicht auch politisch überfordert. Denken Sie, wenn Le Pen dann möglicherweise dann schon Premierministerin ist in Frankreich. Und kurz und gut darauf spekuliert Putin und vorher wird er sich nicht bewegen.
Wobei Le Pen sich ja vor allen Dingen auf die französische Präsidentschaft konzentrieren will und nicht auf den Job des Premierministers.
Ich meinte nicht Le Pen, sondern ihr Mann,
Partei.
Ihr Bardella, ne? Bardella, der diese Medienstar, den sie da vorschicken wird. Das stimmt, ihre Partei stellt den Ministerpräsidenten, haben Sie vollkommen recht.
Joe Biden als amerikanischer Präsident versucht ja, die Ukraine quasi abzusichern mit diesem Sicherheitsabkommen über 10 Jahre. Würde das einen möglichen Wahlsieger Donald Trump noch interessieren, ein solches Abkommen?
Trump interessieren überhaupt keine Abkommen. Wie man gesehen hat in der Vergangenheit, manchmal übrigens zu Recht in Sachen Iran, aber wie gesagt, er wird sich dadurch nicht binden lassen und das sagt er jetzt schon. Für ihn ist Biden ein illegitimer Präsident, also ist alles, was Biden beschlossen hat, für Trump illegitim und wenn er das aufheben kann, dann wird er es aufheben und wenn er das durch den Kongress kriegt, wird er es durch den Kongress kriegen. Also ich bin sehr gespannt. Wir haben das schon mal gehabt in der Geschichte nach 1918, als die USA sich zurückzogen aus der Verantwortung für Europa und die Folgen waren katastrophal. Das sollte kein Mensch unterschätzen, was amerikanisches Desengagement für Europa bedeutet.
Bedeutet aber auch, für den Herbst sind eher pessimistische Aussagen und Aussichten angesagt.
Es heißt, dass meines Erachtens, dass das, was der Verteidigungsminister gesagt hat, dass wir kriegstüchtig werden müssen, dringend ist. Es ist nicht eine Sache, wo wir sagen können, naja, wir verschicken Fragebögen im Herbst an alle Wehrpflichtigen und blablabla, sondern das heißt, wir müssen wirklich mal gucken, was wir jetzt machen können, so tun. Also so handeln, als wäre es jetzt schon klar, dass wir ab dem Herbst alleine sind. Und diese Dringlichkeit sehe ich leider bei der großen Regierungspartei, der SPD, na, so groß ist sie auch nicht mehr, aber ich meine, sehe ich leider nicht, trotz Pistorius. Und da müssen wir dran meines Erachtens arbeiten.
Das kann aber nicht noch 5 Jahre dauern.
Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Es gibt ja die Theorie des Primats der Außenpolitik. Das heißt, es im Grunde genommen die außenpolitischen Interessen, die Innenpolitik bestimmen. Wir haben noch nicht umgeschaltet von der Nabelschau auf die Außenschau. Und ganz besonders hat das die SPD nicht, die jetzt auch von Mindestlohn und so weiter redet, wofür sie gar nicht zuständig ist, statt davon die Freiheit zu verteidigen. Ja, statt sich an Willy Brandt beispielsweise zu organisieren, der als Bürgermeister von West-Berlin sich doch gekümmert hat um dafür, dass West-Berlin Bastion der Freiheit. Ja, es klingt ja fürchterlich pathetisch, aber es war pathetisch, dass wir nicht aufgegeben haben nach dem Mauerbau und so weiter. Diese SPD, die möchte ich mal wieder erstehen sehen.
Jetzt sind wir von der Außenpolitik doch wieder bei der Innenpolitik gelandet. Und die hat noch ganz andere Probleme, wie zum Beispiel auch die Bundesministerin für Bildung und Forschung. Die Themen des Samstags sind immer auch so eine Art Wochenrückblick und die zurückliegende Woche ist unter anderem geprägt worden durch Bettina Stark-Watzinger. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung hat prüfen lassen, ob Fördermittel gestrichen werden können, wenn Lehrende sich pro Palästina positionieren. Ellen Posner ist unser Gast heute, Journalist und Autor mit jüdischem Vater. Können Sie nachvollziehen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt eine politische Vergabe von Fördermitteln befürchten?
Na, einige hätten einiges zu fürchten, ja, aber die werden ja seit Jahrzehnten politisch vergabt. Lassen Sie mal, was wirklich passiert ist. Da gab es ein Protestcamp an der FU. Da wurden
an
Gebäude.
An der Freien Universität.
Ja, an der Freien Universität Berlin. Entschuldigung, ja. Das wurde besetzt und auf diesem Protestcamp wurden antisemitische Parolen gerufen. Jüdische Studenten hatten und Studierende hatten da gar nichts zu suchen. Ja, wurden beschimpft, hatten am Rande dieser Veranstaltung wurde einer zusammengeschlagen oder im Vorfeld. Und das wurde dann geräumt. Und dann haben, und diese Leute mussten möglicherweise mit Strafen rechnen. Da haben sich Lehrende, Professoren, Professorinnen einer Erklärung geschrieben, dass sie sich vor ihren Studierenden stellen. Das heißt, wir finden es offensichtlich okay, dass Gesetz gebrochen wird, dass antisemitische Parolen gerufen werden, dass ein Teil der Universität ein No-Go-Area für jüdische Studierende wird. Und dann fragt die Ministerin, die die oberste Aufsicht für die Hochschulen hat, ob das möglicherweise strafrechtliche und auch förderrechtliche Konsequenzen hat. Man muss sich nur mal fragen, wenn das AfD-Sympathisierende gewesen wären. Und das kommt bald, denn die Jugend ist ja nicht mehr so links, wie wir es gewohnt sind. Und wenn dann mit der AfD sympathisierende WissenschaftlerInnen sich vor ihre randalierende Studierende, die sagen wir, ein Remigrationsgesetz fordern und Menschen mit farbiger Haut nicht auf den Campus lassen, wenn das passiert wäre, dann wette ich, dass die, die jetzt gegen Stark-Watzinger protestieren, wären die Ersten, die sagen, warum unternimmt sie nichts Disziplinarrechtliches gegen diese Professoren.
Aber trotzdem nochmal die Frage, wir haben diese Diskussion ja unter verschiedenen Aspekten schon auch in den vergangenen Wochen immer wieder gehört. Aber ist das überhaupt noch eine Diskussion? Ist das nicht eine Art Gewissensprüfung? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Und dass es nur noch, verzeihen Sie mir das Bild, dass es nur noch nach Schwarz-Weiß geht?
Ja, Schwarz-Weiß, Blau-Weiß. Also nein, es geht hier um die Frage, ob Antisemitismus in Deutschland gesellschaftsfähig wird in Gestalt des israelbezogenen Antisemitismus. Und wir sagen immer, Antisemitismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und da wird ein Sylter Video gezeigt, widerlich genug. Ja, da regt sich die ganze gute Gesellschaft auf, und zu Recht. Aber wenn auf dem Campus gerufen wird, from the river to the sea, was bedeutet, dass in ganz Palästina, also einschließlich Israels, Verhältnisse herrschen werden, wie am 7. Oktober in Israel. Wenn wir alle wissen, dass es darum geht. Es geht um Juda verrecke. Es geht darum, um Juden raus aus Palästina. Ja, und wenn das möglich ist, wenn das Teil der akademischen Freiheit ist, dann sage ich, dann lieber nicht akademische Freiheit. Man kann in einem Seminar diskutieren, ob der Zionismus eine gute Idee ist. Man kann in einem Seminar Zwei-Staaten-Lösung, Ein-Staaten-Lösung, man kann diskutieren. Man kann natürlich auch protestieren gegen das, was die israelische Armee in Gaza macht. Das kann alles in Ordnung. Man kann sogar fordern, aber from the river to the sea, Palestine will be free, judenfrei, judenrein. Entschuldigung, nein, geht nicht. Da ist die Polizei gefordert und da haben sich Akademiker, Akademikerinnen nicht vor, solche Leute zu stellen, sondern zu sagen, geht nicht.
Wobei sie ja selbst auch zu Studienzeiten die Grenzen der Hochschulfreiheit ausgetestet haben und sich unter anderem mit Hochschulbesetzungen auskennen.
Ja, genau. Ich bekam auch ein Verfahren wegen Besetzung des CDU-Präsidialamtes. Da ging es darum, dass wir sauer waren, dass das Präsidialamt eine Veranstaltung der Trotzkisten erlaubt hat. Ich habe Sachbeschädigung gemacht, ich habe USA, SASS gerufen, habe alle möglichen Mist gemacht. Aber mir wäre nie in den Sinn gekommen, das zu verkaufen als Wahrnehmung meiner akademischen Freiheit als angehende Studierende. Und ich hätte auch nie erwartet, dass sich Professoren und Professorinnen vor mir hinstellen und sagen, ja, das darf er machen wegen der akademischen Freiheit. Und ich würde sagen, ein erwachsener Mensch, der so etwas macht, hat auch ein Recht, die Konsequenzen zu tragen, nämlich Strafe. Wenn ich antisemitische Parolen rufe, wenn ich Besetzungen durchführe, habe ich ein gewisses Recht darauf, die Konsequenzen auch zu erfahren. Wenn dann die Richter und Richterinnen der Ansicht sind, es gibt mildernde Umstände oder beispielsweise jemand ist palästinensischer Herkunft oder so und es geht um seine Leute, dann kann ich die Wut auch verstehen. Aber das hat nichts mit akademischer Freiheit zu tun. Das ist eine Frage von Recht und Ordnung in diesem Land.
Am Montag stellt die Bundesbildungsministerin den Bildungsbericht 2024 vor. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch Fragen auftauchen, die mit dem Bildungsbericht eher weniger zu tun haben. Wie beurteilen Sie Ihre Kommunikationsstrategie von Bettina Stark-Watzinger?
Ach, wissen Sie, ich weiß nicht, wann wir einen guten Bildungsminister, eine gute Bildungsministerin hatten. Also ich weiß es nicht. Ich kann mich an keine erinnern. Ich habe das Gefühl, das ist ein Posten, da schiebt man Leute drauf, die es nicht können. Oder wenn sie es können, dann können sie es nicht kommunizieren, was sie können. Da muss ich sagen, dass Frau Stark-Watzinger ganz offensiv jetzt sein müsste, aber das ist offensichtlich nicht ihre Art, und das war auch nicht die Art ihrer Vorgängerin und ihrer Vorvorgängerin. Das ist schade, weil Bildung ist ganz wichtig. Der Bund muss auf ganz anderen Gebieten aktiv werden. Beispielsweise Kita-Pflicht für Leute, die nicht die Sprache beherrschen oder solche Sachen. Da könnte sich die Bildungsministerin einbringen. Aber natürlich ist sie jetzt beschädigt. Das ist schade. Aber die Hauptverantwortung trägt nicht sie und ihre mangelnde Kommunikationsfähigkeit, die Hauptverantwortung tragen die Akademiker und Akademikerinnen, die sie so fertig machen, als ob sie eine bessere kriegten, wenn die weg ist.
Ja, es gibt ja noch die guten Nachrichten, denn Autor und Journalist Alan Posener hat einen Demokratiemoment erlebt. Wobei, wenn wir das ganz genau betrachten, sind es ja eigentlich zwei Demokratiemomente gewesen.
Ja, ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Wahlen in Indien und in Südafrika. Zwei große Demokratien, mit denen ich durch meine britische Herkunft auch verbunden bin. Indien, die größte Demokratie der Welt. Und es sah so aus, als ob Indien auf dem Weg in eine illiberale Diktatur, Demokratie, orbanische Prägung, also modische Prägung in diesem Fall, mit hindu-nationalistischer Einfärbung war. Und jetzt hat Modi überraschend, für ihn am meisten überraschend, wenn keine Wahlniederlage, doch einen starken Dämpfer bekommen. Und noch deutlicher in Südafrika, wo der ANC, der faktisch Südafrika wie in einen Parteienstaat behandelt hat, die seit der Befreiung vom Apartheid korrupt, demagogisch, unfähig auch die Quittung bekommen hat. Und jetzt bilden sie eine Regierung der nationalen Einheit mit der Demokratischen Allianz, also mit einer Partei, die immer verteufelt wird als Partei der Weißen. Und das finde ich eine ganz große Hoffnung für Südafrika, eine ganz große Hoffnung für Indien. Und ich bin ein ganz klein bisschen auch stolz, dass das beides Länder sind vom britischen Commonwealth und Länder, die früher Teil des britischen Weltreichs waren. Wir haben viel Mist gemacht. Wirklich, wirklich, wirklich. Aber wenn wir nur diese beiden Demokratien geschaffen hätten, müsste man dem britischen Empire ein kleines Tränchen nachweinen.
Viele sehen ja Demokratien weltweit in Gefahr. Was ziehen Sie generell an Optimismus aus diesen beiden Beispielen?
Naja, es ist eben Indien wirklich eine aufstrebende Macht. Südafrika, die wichtigste Volkswirtschaft in Afrika. Wenn wir dann nach Brasilien, Argentinien schauen, auch interessante Entwicklungen, wenn auch gegenläufige. Und ehrlich gesagt, ich glaube, also während China, der sozusagen das Modell des autoritären Kapitalismus, in immer größere wirtschaftliche Schwierigkeiten, auch demografische Schwierigkeiten kommt. Und deshalb auch so wichtig, die Kommunistische Partei Chinas daran zu hindern, den Ausweg aus diesen Schwierigkeiten im Krieg gegen Taiwan zu suchen. Das tun autoritäre Herrscher immer, wenn ihre Herrschaft wackelt. Deshalb auch, bitte, bitte, bitte beziehen wir China mit ein, weil...
Aber können Sie sich Demokratie in China vorstellen, in diesem Riesenreich?
Na gut, das sagt ja die KP. Die KP sagt ja faktisch Einheit über alles. Und die sagen, Autorität ist notwendig, um die Einheit zu herrschen. Und sie zeigen auf das, was in der Sowjetunion passiert ist, nach Gorbatschow, dass die auseinandergefallen ist. Andererseits gucken wir Europa an, gucken wir die Vereinigten Staaten an, gucken wir die Bewegungen Mercosur zur Vereinigung der spanisch- und portugiesisch sprechenden Staaten Südamerikas an. Ich glaube, ja, Demokratie kann auch große Imperien zusammenhalten. Es ist nicht leicht. Auch deshalb ist Europa wichtig. Als Modell, wie man sozusagen Dezentralismus und Zentralismus vereinigen kann.
Was braucht es, damit Demokratie wieder ein nachhaltiges Erfolgsmodell wird oder werden kann?
Wissen Sie, was es braucht, ist das Bewusstsein, dass Demokratie immer gefährdet ist. Winston Churchill sagte, die schlechteste aller Regierungsformen, außer allen anderen, die man ausprobiert hat. Und es gibt immer wieder Leute, die auf dem ersten Teil dieses Satzes beharren. Und deshalb müssen diejenigen von uns, die wissen, dass der zweite Teil wichtig ist, für die Demokratie uns einsetzen. Gegen Leute, die ein falsches Verständnis von Demokratie haben, als das, was die Mehrheit sagt, hat gefälligst zu gelten. Und für das Verständnis von Demokratie, was heißt demokratischer Rechtsstaat, dass das Entscheidende ist, auch die Rechte von Minderheiten. Genau das, diese Balance zwischen Volkswillen und Rechten von Minderheiten. Und ich glaube, das ist das einzige Zukunftsmodell weltweit. Ja? In Europa sowieso, aber weltweit, doch, doch.
Ellen Posener ist zu Gast in Deutschlandfunk Kultur mit den Themen des Samstags. Und wir haben am Anfang gesprochen über Ihren schottischen Großvater. Inzwischen sind Sie selbst Großvater und Sie haben ein Bild von sich gepostet. Das kann ich Ihnen mal eben rüberreichen.
Oh ja, 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 da war ich bei meinen Enkelin babysitten, also Baby, die Älteste ist ja 11. Und die haben mit ihrem Make-up-Kasten...
So eine Art dreiteilige Iro-Frisur mit so abstehenden Zöpfchen.
Iro-Frisur mit Gel, mit Haargel, man hat ja auch die Lippen mit Lippenstift und ich habe auch rote Wangen und Augenlidfarben. Ja.
Sieht nach sehr viel Spaß aus.
Es war für die, glaube ich, mehr Spaß als für mich, aber vor allen Dingen habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt im Bus, wie komme ich nach Hause?
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein wundervolles Wochenende. Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke Ihnen.